läuten wir mal den Abschnitt Revenue Recognition ein.
Ja, Revenue Recognition, sag ich mal, seit längerer Zeit mal wieder aktuell auf der Agenda, auch aus gegebenen Anlass, nicht ganz zufällig. Ich hatte in der Covernote ja auch schon mal so ein bisschen einen Abriss der Ereignisse quasi der letzten zwei Jahre, hätte ich schon fast gesagt, dargestellt. Wo stehen wir jetzt eigentlich nach dem Re-Exposure? Und an sich, sage ich mal, ist einfach das Verfahren relativ standardmäßig weitergelaufen. Es gab eine Re-Liberation bis Anfang 2013. Es gab dann auch einen sogenannten Review Draft im Juni, der ist auch nochmal an einen, sage ich mal, exklusiven Kreis der Standardsetter, sozusagen an den IFAS-Verteiler nochmal rumgegangen, um ein paar eigentlich rein redaktionelle Aspekte nochmal zu reviewen. Und in diesem, sage ich mal, Zeitpunkt oder in diesem Prozess sind dann eben doch noch ein paar inhaltliche Aspekte wieder hochgekommen, die man vielleicht so gar nicht erwartet hatte. Und das war jetzt unter anderem auch von uns in der letzten Sitzung hier angeregt worden, uns deshalb nochmal mit einzelnen Aspekten zu unterhalten. Im Board selber sind jetzt noch drei sogenannte Sweep-Issues virulent, die ich hier auch mal kurz skizziert habe und die auch nochmal ein bisschen ausführlicher in dem entsprechenden Observer-Notes vom September dargestellt worden sind. Die Themen Collectability, Licenses und Constraint, wo wir gleich nochmal ein paar Takte zu sagen. Was ganz interessant ist dabei, dass das zum Teil Aspekte sind, die, sage ich mal, seit dem Re-Exposure doch nochmal eine erhebliche Bewegung erfahren haben oder, sagen wir mal, wo die Meinungsbildung offensichtlich im Board und auch im Staff, die sich damit beschäftigt haben, nochmal weiter gereift ist, zum Teil in eine Richtung, die man vielleicht so nicht erwartet hat. Und das betrifft insbesondere den Aspekt, der unter C hier genannt ist, der ja deshalb auch ein bisschen Anlasspunkt war, in den letzten beiden Wochen mal einen Chief Accountant Call einzuberufen, um unter anderem dieses Thema dort anzugehen. Und da geht es eben um das Thema Umsatz- bzw. nutzungsabhängige Lizenzgebühren, was ja insbesondere Herr Schlimmer auch letztes Mal hier schon als Beispiel gebracht hatte für einen Bereich, der im Vergleich zu dem Wording vom Re-Exposure doch noch eine gewisse Veränderung einfach erfahren hat, dahingehend, dass A, ein Paragraph gelöscht worden ist und B, auch die bestehenden Regelungen jetzt nochmal angefasst worden, sodass sich also mehrere Industrieunternehmen, insbesondere aus dem Pharma-Bereich, aber auch Medienbereich, da genötigt gefühlt haben, im August nochmal ganz explizit an das Board, sozusagen außerhalb aller Due-Prozesse, wenn man so will, nochmal zu schreiben, dieses Thema doch bitte nochmal genauer zu beleuchten. Und das ist jetzt auf der Board-Sitzung im September auch geschehen und wird sich jetzt auch im Oktober noch weiter fortsetzen. Ich gucke mir Herrn Schlimmer an, ob er vielleicht selber kurz ein paar Takte zu dem Bereich sagen möchte.
Ja, sag mal, warum ist das Ganze so Erfolg? In dem Re-ED gab es einen entsprechenden Paragraphen, das war die Textziffer 85, Sie erwähnten das schon, da stand eben explizit drin, umsatzabhängige Lizenzeinnahmen, also abhängig von Umsätzen, die Dritte machen, sind eben nicht zu vereinnahmen. Dann ist es im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung mit dem FASB zu einer Diskussion gekommen, bedingt vielleicht auch auf schon Gespräche, die im Vorfeld vom Staff vorbereitet wurden, woraufhin das Ganze sich, ja, ich sag mal, konzeptionell gedreht hat in so eine Richtung, dass man, ich drück's mal so aus, eine entsprechende Vereinnahmung solcher zukünftiger umsatzabhängiger Umsätze nicht mehr ausgeschlossen hat. Um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, gegebenenfalls sogar gefordert hätte, in Bezug auf, sagen wir zumindest einen Mindestbetrag. So, das heißt, grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es immer sachgerecht ist, einen entsprechenden Floor zu vereinnahmen, da auf der einen Seite sowohl die rechtlichen Bedingungen, dass der Lizenznehmer tatsächlich das Lizenzentgelt zu zahlen hat, noch gar nicht gegeben sind, weil er die Umsätze noch nicht getätigt hat. Dadurch, dass er es auch voll unter Kontrolle hat, ist es also für den Lizenzgeber an der Stelle fraglich, ob es sachgerecht ist, das Ganze als Umsatz zu vereinnahmen. Unabhängig davon eben auch die Frage, wie ermessensbehaftet denn dann eine solche Einschätzung sein kann und wie ich sag mal, zukünftige Umweltzustände bzw. Entwicklungen einen entsprechenden Einfluss auf diese Zahl haben könnten. Faktisch, einfach ein Beispiel gesprochen, worüber sprechen wir? Wir sprechen um eine Auslizenzierung eines Technologiepatentes. Die haben in der Regel Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren. Das ist in einigen Bereichen, Pharmabereich mag einer sein, so eine Art Risikoteilung. Das heißt, derjenige, der diese Technologie hat, sagt, er sieht diese Technologie nicht mehr in seinem Kernbereich als angesiedelt an, möchte aber trotzdem weiter eben an den Ergebnissen partizipieren. Der andere sieht es als interessantes Produkt an, was er gegebenenfalls mit seiner Salesforce vertreiben kann. Weiß aber auch noch nicht, ob das tatsächlich bis zum Ende so der Fall sein wird. So, Gretchenfrage ist also zu diesem Zeitpunkt, Umsätze zu vereinnahmen oder nicht. Man kann das Ganze ein bisschen spiegeln, wenn man sich die Entwicklung bei Leases ansieht, insbesondere in Bezug auf variable Leasingzahlungen. Und auch das, da sind wir heute Vormittag schon mal dran vorbeigekommen, wie Analysten das an der Stelle sehen. Weil wir haben natürlich auch mit den Analysten gesprochen, wie deren Einschätzung denn ist, solche Zahlungen, die an zukünftige Umsätze geknüpft sind, schon zum Zeitpunkt des Lizenzeingangs zu vereinnahmen. Und insbesondere bedingt dadurch, dass der Zeithorizont sehr lang ist, also wie gesagt 15 oder 15 Jahre und es auch zu sehr volatilen Ausschlägen kommt, sagen auch die Analysten, na, das ist so ermessensbehaftet, was würdest du denn dann, wenn dann überhaupt vereinnahmen? Und es nützt den Analysten auch nichts, wenn man sagt, na, in einem Jahr schätze ich eben, dass es 100 Millionen sind und im nächsten Jahr packe ich dann nochmal 100 Millionen drauf, weil sich meine Erwartung verändert habe und im dritten Jahr kürze ich das Ganze nochmal um 50 Millionen.
Also ganz so ist es ja auch nicht vorgeschlagen gewesen. Also Sie waren ein bisschen tendenziös. Also es war ja nur dann, diese variablen Vergütungen zu vereinnahmen, wenn man, sage ich mal, eine gute Schätzung abgeben konnte, wo man nicht mehr annehmen musste, dass man diesen Schätzwert revidieren musste, dann sollte man den vereinnahmen. Und da also nicht auf Teufel komm raus, irgendeine Schätzung machen und dann hier ist volatil rein und raus.
Genau.
So war es nicht vorgesehen.
Das Ganze ist natürlich, das ist immer die Frage des Prinzips der schönen Post, ne, wie sich sowas verbreitet. Wie gesagt, wir haben relativ wenig hartes Material dazu, weil wir eben nicht mehr über einen Re-Exposure-Draft oder irgendwas sprechen, sondern nur über Board-Sitzungen, die natürlich in gewisser Art und Weise protokolliert werden. Aber das setzt sich natürlich im Rahmen der stillen Post eben auch fort. Und auch die amerikanischen Unternehmen haben dann eben gesagt, naja, wie soll das denn in irgendeiner Form verlässlich bestimmbar, prüfbar und so weiter sein? Und man hat also dort ein sehr starkes Störgefühl gehabt. Gleichwohl, und das muss man auch sagen, gibt es andere Industrien, die auch über wesentlich kürzere Zyklen agieren, bei denen ein solches Modell sinnvoll ist, dass sie sehr, sehr verlässlich abschätzen können, was sie in 1, 2 oder 3 Jahren eben diesbezüglich vereinnahmen können, sodass es vermeintlich einer bestimmten Flexibilität bedarf, um, jetzt komme ich auf das Thema vorher, dem Business Model, entsprechend gerecht zu werden. Das ist eigentlich der Diskussionspunkt, um den es sich momentan dreht. Es sind jetzt mehrere Alternativen vorgeschlagen worden, wie man ein entsprechendes Wording ausgestalten kann. Und jetzt übergebe ich Ihnen nochmal das Wort.
Nur nochmal zur Erklärung. Ja. Die Diskussion hat sich am Brand natürlich im folgenden Beispiel. Man hat gesagt, dass die Ausnahme war ja nur im Standard vorgesehen für Lizenzen, die eine variable, sage ich mal, Umsatzanteil haben. Und dieser variable Umsatzanteil ist eben fremdbestimmt durch Sale-Based Royalties. Das heißt, ich habe durch ein Vertriebssystem und bin dann zum Beispiel am Umsatz dieses Retailers von mir, was weiß ich, oder anderen dann beteiligt. Wenn ich jetzt im Standard sage, wenn ich ein Buch verkaufe über so ein System und Royalty-Based Benefits dann habe, dann soll das in allem Standard gemäß eine Best Estimate gemacht werden und dann, was ich, eine Schätzung vorgenommen werden. Aber wenn es eine Lizenz ist, also ein E-Book, dann nicht. Dann soll das auf Cash-Basis, Umsatz-Basis. Und da hat sich die Partei gesagt, das kann ja nicht sein. Wie passt das zusammen? Und daraufhin ist die Entscheidung getroffen worden und sagt, das muss eigentlich, auch wenn es, weiß ich, einer, der ein Pharmazeutiker oder weiß ich, ein Softwareunternehmen, muss eigentlich in der Lage sein, genauso einer, der ein Buch verkauft, ein Best Estimate zu machen. Und wenn er ein Best Estimate machen kann, dass eben nicht, weiß ich, die Wahrscheinlichkeit, dass es revidieren muss, hoch ist, dann soll das eben den Umsatz vereinnahmen. Und daraufhin hat sich die Industrie, natürlich gerade die pharmazeutische Industrie und die Medienindustrie, gesagt, weil wir können das nicht. Und da ist die Diskussion nochmal, was ich jetzt entbrannt.
Wobei vielleicht...
Nur zu sagen, jetzt mal, das ist darauf war der Hintergrund, zu sagen, prinzipienorientiert, warum ist das anders jetzt bei einem Buch, was ich verkaufe, als wenn ich ein E-Book verkaufe, eine Lizenz, warum soll das da anders sein? Das war der Hintergrund.
Wobei das bisherige Wording, vielleicht ist es aber auch nur eine Verständnisfrage, war so, dass man vermeintlich darauf zielt, dass ein Minimum Amount would always be included. Und das hat natürlich in der Art und Weise zu Verwirrung geführt. So, und das, da ist man momentan meines Erachtens auch auf einem guten Weg. Das ist einer dieser Vorschläge hier, das ist die Alternative 2C, wo man sagt, okay, ich gehe auf so eine Art Predictive Value Approach. Das heißt, wenn das Entity davon ausgeht, dass das ein guter Indikator ist, das entsprechend zu schätzen, dann ist dem auch so und sollte und muss dem auch so sein. Wenn dem aber nicht so ist, dann soll es nichts vereinnahmen und es soll auch nicht, sagen wir mal, irgendwie mittendrin auf dem Weg das ganze Modell revidieren können, weil die Frage könnte man sich ja dann auch noch stellen, ja, dann mache ich 3 Jahre nichts und dann mache ich, sagen wir mal, nach dem 3. Jahr schätze ich erstmal die ersten 2 Jahre und dann schätze ich danach nochmal weitere 5 Jahre dazu. Das gibt ein solches Maß von intransparent, das heißt, man muss schon klar darstellen, bin ich jetzt dabei, dass ich sage, ich denke, ich habe also einen wirklich guten Indikator, den ich auch heranziehe und das entsprechend so abbilde, oder bin ich in dem Modell, dass ich nichts vereinnahme? Unabhängig davon, und das gibt es in unserer Industrie auch, gibt es natürlich auch solche, ich sage mal, umsatzabhängigen Zahlungen, die in gewisser Weise durch ein Cap und ein Floor geschient sind, wo ich wirklich faktisch einen Verkauf habe. Das vollzieht sich in der Regel auch durch kürzere Zyklen, da ist man bei 2 oder 3 Jahren. Und da ist es also so, dass das meistens eben dann auch bei 50% gekappt ist. Das heißt, dass der Betrag als sehr, sehr sicher anzusehen ist. Und der wurde in Teilen auch bei der Industrie bisher auch schon so wie ein, sagen wir mal, wie Sale dargestellt und mit dem Zeitpunkt Closing vereinnahmt.
Also ich glaube, was so ein bisschen auch zu der Diskussion halt beigetragen hat, ist, dass man von diesem, sagen wir, von dieser Generalnorm mit dem Reasonably Assured jetzt gedanklich ja erst mit den Lizenzen so ein bisschen sehr restriktiv in die Einrichtung abgewichen ist, wo man eben sagte, jetzt machen wir hier eine Industrielösung mit diesem besagten Paragraphen 85, das sozusagen weiter einzuschränken auf bestimmte Fälle und dieses Reasonably Assured sozusagen jetzt sehr, sehr eng zu interpretieren, aber eben nur industriespezifisch. Da kann ich schon nachvollziehen, die Argumente dann zu sagen, nee, industriespezifisch sollte die Regelung vielleicht nicht sein, deswegen gehen wir wieder zurück auf Mitte. Jetzt war aber, glaube ich, in den aktuellen Draft-Diskussionen so ein bisschen der Schlenk in die andere Richtung, dann zu sagen, also jetzt legen wir das Reasonably Assured mal sehr weich aus und wenn ich einen bestimmten Mindestumsatz kenne, und wir hatten auch in dem Chief Accountant Call noch ein Beispiel, der kam nicht aus der Pharmabranche, wo jemand sagte, naja, wenn ich jetzt im Softwarebereich mal denke und ich habe einen sehr, sehr anderes Softwareunternehmen, was auch sehr, sehr stark im Markt vertreten ist, wo ich sagen kann, ich weiß immer, dass mindestens 50% des Umsatzes kommen, würde das in dieser Prämisse hier dann ausreichen zu sagen, ich muss gleich mal die Hälfte am Anfang vereinnahmen, Klammer auf, das haben wir wohl bislang unter IAS 18 so nicht gemacht, Klammer zu. Und das wäre dann halt schon nochmal so eine grundsätzliche Frage, dieses Reasonably Assured hier, ist das eine andere Messlatte, als die IAS 18 hatte, schon die Generalnorm an sich, weil dann würde man, glaube ich, schon eine deutliche Verschiebung irgendwie in der Industrie beobachten müssen.
Insofern muss man sich, glaube ich, wirklich an das Wording halten, was hier momentan vorgeschlagen wird. Das ist also Requirement to include a minimum amount. So. Und wann würde ich diesen minimum amount eben berücksichtigen? Da scheint es reasonable, wenn ich eben sage, naja gut, den ich habe, das ist wirklich ein guter Predictor und deshalb verwende ich ihn. Und was ich meine, faktisch wird das zu so einer Art Industrie-Policy führen, meines Erachtens. Ja? Also in der Medienindustrie wird man bestimmte Konstrukte haben, E-Books, wie gesagt, ist ja ein gutes Beispiel in der Softwareindustrie. Und in der Pharmaindustrie hat man auch, ich sag mal, andere Businessmodelle. Einerseits, ich erwähnte das schon, wo man wirklich so eine Art Verkauf unterstellt, eben nur, wo man eine Zahlungsmodalität über 3 Jahre gestaltet hat. die man formal auch als umsatzabhängig bezeichnet, die aber sehr sicher hält, und auf der anderen Seite mehr die Arten von Verträgen, die eigentlich eine Risikoteilung widerspiegeln. Und insofern ist es da meines Erachtens sachgerecht. Man hat bei IAS 18 neu, ich nenne es jetzt mal so, versucht, auch langfristige Auftragsfertigung mit hinreichenden Möglichkeiten einzubauen, wieder in den Exposure Draft, ist das die letzte Klippe, die man dann umschiffen muss. Ich habe mich selber auch gewundert über die Textziffer 85, also in dem Re-ID, wie hart und massiv der Staff die dort reingenommen hat, und habe mir schon gedacht, das wird wahrscheinlich nicht überleben können, weil diese Ausnahme war wirklich fast kasuistisch. Das war nicht mehr principle-based, sondern das war wirklich rein purer Kasuismus, dass man es so dezidiert eben ausschließt. Und jetzt ist man auf dem Weg, das Ganze wieder zu heilen, und tariert es eben momentan aus. Und da denke ich und hoffe ich, dass jetzt die nächste Board-Sitzung da auch zu einem ausgewogenen Ergebnis kommt.
Ich glaube, das führt zu einer Lösung. Aber wird das nicht dieselbe Kritik kommen, wie wir an Entwicklungskosten zurzeit haben, wo Leute sagen, was ich, wenn ich es gut schätzen kann und was ich das predikten kann, andere machen es nicht, und dass man da eine Ungleichbehandlung hat? Oder sind Sie sicher, dass zumindest die Industrie dann erst einheitlich macht?
Also die Industrie macht es ja bisher auch einheitlich. Also zumindest ist das, was die Pharmaindustrie anbelangt. Da ist man, was Entwicklungskosten anbelangt, ist man sehr einheitlich unterwegs. Also ob ich jetzt...
Aber dann über Industrien hinweg war immer das Problem, dann, wo dann auch wieder gesagt wird, ihr habt keinen guten Standard, weil eben doch zu viel Spielraum gelassen wird.
Aber okay, das ist dann die Frage auch, was die Analysten erwarten würden. Ich weiß eben nicht, ob die Analysten sagen, naja, der IAS 38 ist an der Stelle so schlecht. Der IAS 38 ist ein Standard, der zu einer der ältesten, unmodifiziertesten Standards zählt, die wir also momentan haben. Ob man sich generell über, und dann sind wir aber eher im Bereich der Portfoliobewertung. Klassisch würde ich schon sagen, auch das Pharmageschäft, im Prinzip ist es eine Art von Lotterie mit positivem Ergebnis.
Aber Martin, was ich nicht verstanden habe, der Standard war doch so, da stand eigentlich drin, und das war das Prinzip. Das Prinzip war so, dass Reasonable Assured, das ist ja rausgenommen worden, das ist gesagt worden, wenn ich variable Vergütung habe, was ja hier zutrifft. Wenn ich variable Umsatzvergütung habe und die, was ich dann so schätzen kann, dass ich nicht, sage ich mal, dann in meinen Folgeperioden da eine Rücknahme dieser Umsatzbuchung vornehmen muss, nicht erwarte, dann muss ich es reinnehmen, sonst nicht. Das hätte mir eigentlich gereicht auch, weil in deinem Fall oder im Fall eurer Industrie hätte ich gesagt, okay, ich kann es eben nicht gut schätzen, also mache ich gar nichts. Was dann unglücklich war, war diese Minimum. Ja. Diskussion, dass ich immer ein Minimum machen muss. Das war unglücklich.
Also es ist ein Boardmitglied, wird da vielfach zitiert, der auch an anderen Veranstaltungen, wo ich selber auch nicht zugegen war, der wird mit zwei Buchstaben abgekürzt im Übrigen, der also da scheinbar eine andere Sichtweise an den Tag legt. Und ich kann es auch nur sagen, was unsere US-amerikanischen Peers anbelangt, die trotzdem eben auf die Entwicklung von IFRS schielen, also ob es ein J&J oder ein Pfizer ist, die sind da alle hoch engagiert, interessiert, involviert, auch weil sie die Auslegung der SEC eben fürchten von so einem Wording, was für sie in einer gewissen Art und Weise, vielleicht lebt da der Amerikanismus wieder auf, Case versus Principle, fürchten, dass das also von der SEC so ausgelegt wird, und deshalb wollten sie da eben ein klareres Wording haben. Und ich denke, ich kann es nur wiederholen, diese Alternative 2C, die momentan dort in den Entwürfen steht, ist etwas, womit die unterschiedlichsten Seiten dann eben leben können müssten. Die Frage für mich, die sich jetzt stellt, ist eigentlich, wie gehen wir weiter vor? Weil wir haben die Ergebnisse aus dem Call, wir haben die bisher relativ, ja, Diskussion haben wir eigentlich noch nicht geführt, die bisherigen Ausführungen hier. Schreiben wir oder würden wir oder würde es erwartet werden, dass wir diesbezüglich noch, sag mal, ein Statement abgeben, insbesondere vor dem Hintergrund, dass dem DRSC die Papiere ja zugekommen sind, um ein Flattle Floor Review oder was auch immer zu machen? Oder ist es so, dass wir jetzt das nächste Board-Meeting abwarten.
Darf ich mal gucken? kurz, also ich, beim Durchlesen der Papiere, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob man jetzt, wenn ich jetzt davon anfange zu reden, hier von rechts und links hier, rechts ist gerade keiner. Was mich eigentlich mehr überzeugt hat, war nochmal die Diskussion zu dem anderen Punkt mit Lizenzen. Und zwar da die Möglichkeit zu sagen, also was im Moment da gemacht wird, überzeugt mich gar nicht mit der Point in Time und Overtime. So ungefähr in Point in Time kriegst du was und wir machen nichts mehr und Overtime, wenn ich dir noch irgendwas liefern muss. Für mich wäre es vielleicht eher ein Punkt zu sagen, diese ganze Diskussion mit Variability und so weiter, was ich sehe da auch noch am Horizont die Diskussion aufkommen. Wann ist es denn verlässlich messbar und nicht? Ob man da nicht eher in diese Richtung geht und da die, ich weiß nicht, welche Alternative es ist, wo man sagt, Lizenzen sind, unabhängig davon, ob sie exklusiv oder wie auch immer, ist sowas wie eine Vermietung von Intellectual Property und wird grundsätzlich Overtime eingenommen. Da muss ich diese ganze Diskussion, die man jetzt führt, vielleicht gar nicht mehr führen.
Also angenommen, du hast feste Zahlungen. Du hast das bis, ich meine, das haben wir ja jetzt schon, IAS 18, du hast das Ganze bis zum Ablauf der Patentlaufzeit. So, dann ist das eigentlich ein Sale with Installments, also ein Ratenverkauf.
Das ist beim Leasing auch. Oder?
Ja, aber da hast du ja auch den Unterschied zwischen variablen Leasingzahlungen, zumindest ist ja so angedacht, und fixen Leasingzahlungen.
Wenn du Standardsoftware verkaufst, dann ist das Overtime.
Ja.
Standardsoftwareverkauf, warum ist das Overtime? Du hast keinerlei Verpflichtung mehr, irgendwelchen Service an den Kunden zu bringen, wenn er dies verkauft wird. Warum musst du das Overtime?
Ja, da ist die Frage, was ist der Upgrade-Service tatsächlich wert? Also ob man das dann auch wieder...
Wenn es was wert ist, musst du das abtrennen und, sage ich mal, separat bilanzieren. Aber wenn du das, Lizenz vergibst, eine Softwarenutzung über 5 Jahre und hast sonst keine Verpflichtung mehr, warum sollst du das Overtime machen? Das ist dann gegen den Grundsatz, sage ich mal, des Revenue wird nicht ein Standard. Weil deine Leistung ist erbracht, die Kontrolle ist übergegangen, alles ist erfüllt.
Naja, gut, das ist eben halt die Frage am Ende, weiß ich, das kann man so oder so sehen. Also,
das hat der Board ja,
ob ich jetzt hingehe und sage.
Sitzungen gesprochen.
Ich finde es nur interessant, dass es immerhin jetzt als weitere Alternative aufgenommen wird. Alle Lizenzen Overtime wird ja weitergemacht und ich kann auch argumentieren, dass es eigentlich eine Zurverfügungstellung ist Overtime.
Ich glaube, ich kann beides argumentieren.
Ja, klar.
Das ist auch gemacht worden. Das ist zurzeit ist ein Kompromiss, glaube ich.
Ich sage es halt nur, für mich wäre das irgendwo ein Punkt, auch wenn ich sehe, was man jetzt vorgeschlagen hat mit dieser Unterscheidung, wenn ich was at point of time oder wenn ich noch was liefere, dann mache ich es über Zeit, das überzeugt mich nicht. Einfach Praktikabilitätsgründe. Also ich glaube, man kann es so oder so sehen und die Frage, ob man diese Diskussion, ob man der aus dem Weg geht, dadurch die...
Ja, aber auch wenn das Overtime jetzt machen wird, ist das Problem natürlich, was die Pharmazeutikindustrie hat, mit den variablen Vergütungen auch nicht lösen. Weil, musst du ja auch natürlich sagen, wie viel denn Overtime,
Das wäre dann halt der nächste Schritt, dass ich in dem Moment erst das realisiere, was dann auch tatsächlich in... Das sind dann ja jährliche Zahlungen und so weiter... Ich würde dann in dem Jahr, für das Jahr ist es zur Verfügung gestellt und da ist es umsatzbasiert, dann gucke ich, was die Umsätze sind und die bilanziere ich dann halt. In der Rechnungslegung ist nicht richtig oder falsch, man muss halt überlegen, macht es Sinn oder nicht und kann ich es einigermaßen praktikabel rüberbringen. Ich habe ja, wie gesagt, sowieso auch viel Sympathie dafür, zu sagen, das wird eben halt, also das Upfront zu zeigen, da kräuseln sich mir auch irgendwo die Fußnägel, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist halt die Frage, was ich mache. Ja. Bei Software ist es vielleicht eher so, da sagt man, naja, eigentlich hast du doch hier, ne, da hast du doch rübergegeben, da ist die Software und jetzt mach's mal. Na gut, also ich
wollte es auch nur als... Das ist ja auch wieder noch ein Unterschied, weil bei Software habe ich in der Regel ja auch keine umsatzabhängige Zahlung für die Software oder für die Nutzung der Software. Sondern wenn ich Software über 5 Jahre auslizenziere, habe ich normalerweise feste Lizenzeinnahmen. Gegebenenfalls noch abhängig pro User, aber pro User ist es dann wiederum fix. Ich mache ja nicht die Kosten der Software abhängig von dem Unternehmenserfolg des mit der Software agierenden oder arbeitenden Unternehmens.
Und insofern ist man auch vom Business Model, in einem anderen Setup.
Ja, nur das finde ich dann auch wieder ein Thema. Dann fängt die Diskussion an, wie auch immer jetzt da drin steht, reasonably short oder was auch immer man da sagt. Also wenn eine Veränderung eben halt nicht wahrscheinlich ist oder so, gehe ich hin und sage, in dem Fall, wenn es dann variabel ist, dann machst du es nicht am Anfang. Und wenn es fix ist, wird es am Anfang alles vereinnahmt. Und bei dem anderen geht die Diskussion los und dann wird es eben halt doch Overtime. Und da gebe ich jedem Brief und Siegel dafür, das wird Overtime gemacht. Das wird natürlich industrieweit einheitlich gemacht, weil keiner ist so blöd und macht das am Anfang, ist doch klar. Nur die Wahnsinnigen, die halt hingehen und das fix machen, die werden sich dann auch überlegen, ob man nicht irgendeine Variabilität einbaut, damit man das auch nicht am Anfang zeigen muss. Das ist dann auch alles nicht mehr schätzbar. Aber gut, lassen wir die Diskussion dann halt kommen. Ich sehe den Punkt, ich verstehe auch die Argumentation, dass man sagt, ich habe es rausgegeben, muss ja nichts mehr machen, adieu, und jetzt wird's, verstehe ich vollkommen. Ja. Wenn man das Ganze mehr so als eine zeitliche Überlassung von Intellectual Property sieht, kann man es auch anders machen. Gut, aber sag mal, wir müssen ja nicht in die Richtung gehen, wir können ja die andere auch, ich sage nur, das ist auch eine andere Möglichkeit, dieses Thema nochmal anzugehen, halt über die Lizenzen an, insgesamt. Wenn aber kein großer, ich sehe jetzt natürlich auch die Nachteile, haben wir ja gerade gehört, dass man in anderen Bereichen, in anderen Industrien damit eher unglücklich wäre, von daher
lassen wir das nicht machen. Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, aber faktisch ist es doch so, man möchte das Projekt im Dezember fertig haben. So. Das heißt, man lässt die Baustellen, die man hat, da möchte man zunehmend gucken, dass der Asphalt drüber kommt. Man wird jetzt nicht hingehen und an dieser Stelle dann noch wieder eher zusätzlich was aufreißen.
Aber das ist genau wie das andere. Das steht hier in dem Papier, was wir vorhin bekommen haben.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das nochmal massiv aufreißen will und wird.
Also, mich wundert das nur, weil das wird doch explizit neu besprochen und dieser Vorschlag mit der Unterscheidung
die Kritik war ja an den Kriterien, wie man jetzt Overtime oder Point-in-Time bei Lizenzen, was ich dann immer das unterscheidet. Und das war die Kritik, die nochmal aus dem Federal Flow Review gekommen ist, und man will die Kriterien jetzt ein bisschen anpassen, aber nicht mehr die Grundsatzdiskussion führen, alle Lizenzen Overtime oder alle Lizenzen Point-in-Time. Die will man, glaube ich, nicht mehr führen.
Was dann aber noch die Frage von Herrn Schlömer im Raum stehen lässt: Besteht Neigung, Appetit, irgendetwas jetzt oder in 4 Wochen oder wie auch immer zu tun, oder die Neigung abzuwarten, was denn da mit der Post uns auf den Tisch flattert?
Wenn wir überlegen, die nächste Board-Sitzung ist ja schon bald. So, also entweder sehr bald. Also entweder macht es Sinn, bis zur nächsten Board-Sitzung jetzt etwas schon auf den Weg zu leiten, nämlich eine Positionsbestimmung, eine kurze. So nach dem Motto, wir haben das zur Kenntnis genommen, wir finden das in dieser Alternative sinnvoll, genau, sachgerecht ist. Das wäre eigentlich das Schmerzloseste, was man tun kann. Man könnte natürlich auch die Hände in die Taschen legen und sagen, interessiert uns eigentlich nicht so, aber wenn wir jetzt fragen, wo können wir aktiv kurz was machen, wäre das sicherlich ein Punkt. Wobei ich nicht weiß, inwieweit in der Vorbereitung des Board-Meetings das dann entsprechend noch hinreichend Würdigung und Berücksichtigung findet. Ich würde es mir wünschen. Das wäre dann im Prinzip ein zweiseitiges Schreiben, mehr oder minder, wenn ich.
Was wäre jetzt nochmal der Punkt? Also, dass wir sagen, die 2C ist gut, aber das ist doch jetzt schon drin im Standard, oder? Wenn ich die Indikatoren mir angucke, 82, würde ich doch sagen, überhaupt gar kein Thema.
Prima, wenn du sagst, überhaupt gar kein Thema, gut, aber dann brauchen wir es nicht, weil das ist ja genau das Possible Ways Forward. Und, wenn man das nochmal bestätigt, also sagt, okay, brauchen wir unseres Erachtens, muss das nicht weiter diskutiert werden. Wir sehen, das ist ja 2C, ist unserer Interpretation nach E nach, wie der Standard sein soll. Gut. Deshalb sage ich ja, es reicht eigentlich ein One- oder Two-Page aus.
Ja. Also ich meine, die ja alle cool, gerade A und so weiter.
Ja, es scheint aber, es ist vom Verständnis her, es ist immer noch nicht so durchdrungen, und sonst wäre es ja auch nicht in diesem Staff Paper so entsprechend dargestellt.
Kämpfen halt noch über den Jahr nach 85. Den Kampf kann man jetzt im Kampf hingehen und sagen, eigentlich braucht man den. Ich finde das jetzt nicht, ist doch.
Wenn wir uns äußern wollen, würden wir uns dann nur zu dem einen Punkt, zu den Constraints äußern wollen? Also ich sehe so ein bisschen den Punkt, sagen wir mal so, also hier sind ja wirklich drei Sachen und das sind auch wirklich drei unterschiedliche Paar Schuhe. Jetzt ging ja, also zwei haben wir jetzt schon ein bisschen angekündigt. Ich glaube, das ging jetzt auch so ein bisschen parallel, das Thema Licenses und die Constraints. Also das License-Thema, so wie Herr Edelmann sagte, ist ja zum einen diese grundsätzliche Frage Point-in-Time-Overtime, an der glaube ich auch nicht, dass man da nochmal rangeht, sondern da geht es ja jetzt in der Tat um den Kriterienkatalog in dieser IG 33 da hinten. Was sind denn alles Indikatoren, dass ich linksrum oder rechtsrum abbiegen muss, und da, sicherlich wird es da auch praktisch wieder schöne Einzelfragen geben, wo genau denn da eigentlich die Wilding Line dann ist. Aber das wäre, also wenn man da jetzt rangehen würde, wäre das natürlich eine sehr, sehr fundamentale Diskussion, an den Lizenzen nochmal zu drehen. Und das ist das andere auch so ähnlich. Bitte? Ja, ja.
Warum schreibt man dann, sag ich direkt, aber bitte Alternative D könnt ihr direkt mal vergessen, weil wir wollen ja sowieso nicht dran. Also wird auch nicht verworfen, aber okay, wenn die Einschätzung
also, das Ergebnis der September-Sitzung war grundsätzlich bei dem Thema Lizenzen an dem Kriterienkatalog in der IG 33 weiter zu tunen.
Okay, gut. Ja. Wir wollen ja auch endlich mal den Standard haben.
Ja. So, und das dritte Thema, diese Collectibilities.
Das Problem ist, dass das ist ja eine Operation am offenen Herzen an der Stelle.
Ja, ja.
Deshalb sollten wir auch viel Herzblut haben.
Nein. Aber doch. Ja, und also das dritte Thema Collectibility ist halt, wenn man daran geht, auch gleich ein sehr, sehr, wäre auch gleich ein relativ fundamentales, weil es ja da auch nochmal um die Frage Transaktionspreisbestimmung und Abgrenzung von Finanzierungsvorgängen versus bewusste Preisnachlässe versus sozusagen echtes Impairment Kreditrisiko geht. Und die Diskussion, ich meine, die ist nun auch nicht neu und die ist ja auch zwischen Exposure und Re-Exposure, hat die sich ja auch nochmal, auch schon mal deutlich bewegt. Aber auch das sind natürlich Sachen, da wäre eben auch so die Frage, also wir können zu allem kommentieren, ich bin da ja sozusagen völlig in ihrer Hand. Aber nur der Hinweis, das ist halt das wäre auch ein ziemlich fundamentaler Punkt, wenn wir den nochmal angehen würden.
Ich weiß es nicht, bei der Collectability, vielleicht bin ich da ja jetzt auch im falschen Dampfer. Mein Credo wäre, wenn ich wirklich vom ersten Tag an sagen muss, es ist eigentlich nicht collectible, insofern, dass ich also auch direkt am ersten Tag schon meine Forderung aus Lieferung, Leistung impairen würde. Vom ersten Tag an, dann hätte ich schon ein Problem damit, den Umsatz in entsprechend voller Höhe zu zeigen. In diesem einen Fall. Ich verstehe, dass nachgelagerte Veränderungen in dem Eintreiben, das ist mal so, von Forderungen aus Lieferung, Leistungen keine Anpassung der Umsatzzeile mehr zur Folge haben. Das sehe ich, akzeptiere ich, finde ich auch in Ordnung. Aber direkt, wenn ich vom ersten Tag an ein Modell habe, welches dazu führt, wo ich weiß, ich werde diesen Umsatz nie erzielen, dann habe ich schon ein gewisses Störgefühl, wenn ich den Umsatz so nominal ausweise. Aber das können wir hier nochmal diskutieren, ob ich damit alleine unterwegs bin oder nicht. Aber das ist ja faktisch genau auch die Frage, worum es sich im Endeffekt dann noch drehen wird, vermeintlich.
Ich glaube, ein Störgefühl haben wir alle damit. Aber wie operationalisieren wir das? Ich meine, wenn ich an jemanden verkaufe, bei dem ich schon mehr oder minder weiß, dass er nicht zahlen wird, dann muss ich mir eigentlich die Frage stellen, ob mein Geschäftsmodell das richtige ist. Ja? Das heißt, wenn ich mal davon ausgehe, dass Themen wie Kuppelgeschäfte keine Rolle spielen, wenn ich sage, ist auch ein Geschäftsmodell. Wenn ich nicht anderweitige Fragestellungen wie Zuwendung der öffentlichen Hand mit drin habe, dann muss ich eigentlich davon ausgehen, dass ich mit jemandem Geschäfte mache, der mich für meine Arbeit auch entlohnt. Ja. Insofern ist der Fall, so wie er beschrieben wird, ein Extremfall. Die Frage ist nur, wie viel Prozent Ausfallwahrscheinlichkeit lassen wir denn zu, bevor wir jetzt anfangen, in T0 die Umsatzzeile bereits zu kürzen. Ja, das, wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit größer als 50% ist, glaube ich, da würden wir alle sagen, das ist wohl kein Thema. Aber die Frage ist, okay, aber wie hart muss er denn aufschlagen? Mache ich vielleicht bei 30 oder 20 oder 10 nicht auch schon was? Und ich glaube, das ist die eigentliche Frage, um die es geht und weniger das Extremszenario, was hier beschrieben wird. Das ist mein Eindruck.
Ja, ich würde mich dem anschließen, ist hier jetzt genauso wie du, Andreas. Ich denke auch, es kommt auch immer auch aufs Produkt drauf an. Wenn ich zum Beispiel bei Siemens ein Kraftwerk verkaufe, das ist anders, als wenn ich eine Glühbirne verkaufe, ein Convenience Good, da weiß ich nicht wirklich, ob es wirklich Sinn macht, wenn ich da einen Abschlag sozusagen mache, wohingegen bei einem Kraftwerk kann ich das schon eher sehen. Also ich glaube, dass es auch immer auf das Underlying gegebenenfalls ankommt, ob man hier so einen Abschlag auch im Umsatz zeigen wird oder nicht zu Beginn.
Aber dann ist doch die harte Aussage, dass es nie zu einer Anpassung der Umsatzzeile kommen soll, erachten wir doch alle, finde ich, sachgerecht. Oder ist das Credo dadurch, dass diese Bestimmung, potenzielle Bestimmung, so schwierig ist und so ermessensbehaftet ist, dass man Umsatz immer zum Nominal ausweisen soll? Das kann es doch dann eigentlich auch nicht sein.
Sondern geht es denn hier um Fälle, in denen ich genau weiß, dass es 50% sind oder mit hinreichender Sicherheit weiß? Oder sind das eher so Fälle, wie die wir gerade diskutiert haben? Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich an Umsatz bekomme. Und dann zeige ich den natürlich am Anfang auch nicht, weil er eben halt nicht predictive ist. Oder die sagen, bis ich es da eigentlich genauso machen. Da warte ich dann, bis ich am Ende sicher bin, was ich habe. Oder geht es, beide Fälle werden sehr wahrscheinlich hier. Vielleicht muss man beide auch unterschiedlich behandeln.
Also wenn du ein Kataloggeschäft machst zum Beispiel.
Also es geht aber, glaube ich, nicht um variable Zahlung, sondern es geht eigentlich schon um Festpreisverträge.
Das sind natürlich schon variabel. Wenn du 1.000 fix machst, weißt aber, ich werde die 1.000 nicht bekommen. Ich kriege vielleicht 800, ich kriege vielleicht 500 oder 600, sehe ich keinen großen Unterschied zu einem variablen Geschäft. Also, da geht es einfach um eine Schätzungenauigkeit. Ich kann am Anfang eben halt, wenn es darum geht, wenn ich sage, ich weiß, ich schreibe 1.000 in den Vertrag rein, weiß aber relativ genau, der wird mir nur 600 geben. Das wäre wieder ein anderer Fall.
Ja, die Schätzungenauigkeit ist aber an einer anderen Stelle. Denn wenn ich sage, ich weiß nicht, ob der Kunde mir... Ich komme ja von der Frage, was hab ich meine Verpflichtung erfüllt? So, und die habe ich auf 1.000 erfüllt. Ob der Kunde jetzt 1.000 zahlt, 800 zahlt, 600 zahlt, ist eben ein Unterschied gegenüber dem Fall, den wir vorher hatten. Ich weiß gar nicht, ob der Kunde mir 600, 800 oder 1.000 abnimmt und entsprechend bezahlt.
Also der Fall, den wir vorher hatten, war ein anderer. Ich meine jetzt den mit der Intellectual Property. Er hat mir das abgenommen, den meine ich.
Ja, okay.
Vielleicht muss man da unterscheiden und sagen, ja, wenn das unsicher ist, also ich habe so einen Fall, wo einer wirklich schon in finanziellen Schwierigkeiten ist. Weil ich habe mir immer die Frage gestellt, wie relevant ist das eigentlich, so ein Fall? Also wie oft kommt sowas vor? Muss man sich über so einen Fall hier große Gedanken machen? Wer verkauft schon an etwas und weiß genau, der Kunde wird mir... Oder, wenn ich weiß, ich kriege 600, dann würde ich sagen, sind 600 am Anfang.
Weil die Beispielsfälle sind natürlich gerade Lizenzen, die mir nichts mehr kosten. Ich sage mal, ich habe eine Standardsoftware, ob ich die an 1.000 oder an 10.000 Kunden verkaufe, aber keine Zusatzkosten mehr. Natürlich bin ich bei dem 10.000 Einzelnen vielleicht in der Lage, das oder zu sagen, was ich, wenn mir der nur, weiß ich, 1% meines Preises gibt, habe ich, weiß ich, einen Zusatzgewinn eigentlich, weil ich keine Kosten mehr habe. Also Fälle sind anscheinend schon relevant, aber insgesamt repräsentativ. Viele sagen, das sind maximal 2% insgesamt. Also ist ein Exotenfall, den wir hier besprechen. Aber ist anscheinend so in den USA natürlich, insbesondere dort, wird es diskutiert, weil, wie das man natürlich sagt, die Fälle, wenn ich, weiß ich, schon mit 50% Wahrscheinlichkeit weiß, dass er nicht zahlen wird, dann, weiß ich, 100% Umsatz auszuweisen, dann 50% Wertberechnung, das natürlich viel ein Störgefühl mit.
Oder man hat halt vertragliche Lieferverpflichtungen, denen man sich aus ethischen Gründen nicht entziehen kann. Also das
gibt es auch wieder im Gesundheits... Fälle immer, aber ich glaube, die Verpflichtung, es geht auch um den Fall, ich gehe sehenden Auges, mache ich einen Vertrag und weiß, der wird mir das nicht alles
sagen. Ist eigentlich ein Discount. Also die Frage ist ja, ist es ein Discount, den ich bereit bin, sage ich mal, von vornherein zu geben? Nur weiß ich das quasi als Umsatz 100% und Wertberichtigung aus oder direkt als ein diskontierter Umsatz?
Also diese beiden Fälle unterscheiden und sagen, wenn ich von Anfang an weiß, dass so ist, dann würde ich auch sagen, das kann ja nur netto sein. Wenn es aber darum geht,
bin ich bereit, auch weiß ich dann, wenn er nur 50% zahlt, das trotzdem zu machen?
Ja gut, wenn ich es von Anfang an weiß, dann bin ich ja bereit, sonst würde ich den Vertrag ja nicht unterschreiben. Da würde ich dann sagen, da wird es netto gemacht, aber wenn ich nicht weiß, was ich bekomme von ihm, und das ist viel, dann wäre es für mich dann vielleicht eher so ein variables Thema.
Sollen wir das Thema vielleicht nochmal dahingehend wechseln? Wie viel Herzblut besteht denn daran, etwas zu tun? Oder aber die Hände in den Taschen zu lassen, wie Herr Schlimmer meinte. Ich meine, wenn wir was tun, haben wir ja auch noch Variante 1, Variante 2 und Variante 3.
Ich möchte noch nicht falsch zitiert werden. Also mein Credo war nicht unbedingt, die Hände in den Taschen zu lassen.
Ich hatte das Gefühl, dass Herr Schlömer notfalls selber zum Griffe greifen würde.
Nein, aber mein Punkt war, wenn man tatsächlich gefragt wird und wenn es verschickt wird mit der Bitte um oder sagen wir mal mit der freundlichen Aufforderung, falls man irgendwas identifiziert, auch ein entsprechendes Feedback zu geben, sind wir ja wirklich dazu eingeladen.
Ich meine, auch wenn Sie was schreiben, es ist ja kein offizielle Comment Letter jetzt. Ich meine, wie wichtig ist dem IASB, wenn jetzt sagen wir, einer schreibt, die anderen haben die Möglichkeit gar nicht, kann ja gar nicht sagen, jetzt der deutsche Standardsetter hat geschrieben, das ist jetzt alles toll, weil natürlich die anderen sind gar nicht aufgefordert worden. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt wirklich bringt. Ja.
Aber der Herr Edelmann hat schon die Argumente ja, heute alle gehört und alle mitgenommen. Ja, genau.
Das halten wir jetzt mal so fest.
Haben wir weitere Revenue Recognition Fragen? Nochmal so ein bisschen, was wir eigentlich sonst vielleicht noch in den nächsten Wochen oder so tun können, wollen, sollen, müssen, dürfen.
Also das sind jetzt die Punkte, die jetzt sozusagen aktuell noch in der Diskussion. Ich werde natürlich auch mit Augen die nächste Wortsitzung dann verfolgen, ob das in unserem Sinne weiter betrachtet worden ist. Aus dem Chief Accountant Call kamen jetzt nochmal, also zumindest nochmal eine eher praktische Anmerkung. Das war dieses Thema zu ja, Pattern of Performance unter anderem nochmal hoch, also so nach dem Motto, wie ist denn das, wenn ich solche Sachen over time habe, also sei es jetzt eine Lizenz oder sei es auch irgendwas anderes, bin ich denn dann zukünftig auch wirklich in der Lage, so ein Pattern of Performance darzustellen, also Stichwort gerade sowas wie Stand Ready Obligations und so weiter, wenn man also wirklich mehr dazu kommt, Leistungsverpflichtungen auseinander zu dividieren, dann könnte es vielleicht anders, als wir sozusagen eine bisherige einfache POC-Methode haben, schon dazu kommen, dass man dann verschiedene Bausteine über verschiedene Fristen irgendwie sozusagen vereinnahmen muss und da kam nochmal so ein bisschen Bedenken, jetzt eher wirklich aus einer praktischen Umsetzungsperspektive, kriege ich das eingefangen, wie bewerte ich das, wie bestimme ich so einen Pattern und ich hatte da so ein bisschen vernommen, dass da wohl gerade aus der Prüferzunft schon so ein paar Ideen kommen, das wohl in irgendeiner Form jetzt genauer oder granularer zu handhaben, als man es vielleicht bisher nach IAS 11 respektive IAS 18 gemacht habe. Aber das war jetzt nur noch so ein praktischer Comment aus dem Call dazu.
Die Unterscheidung der einzelnen bei Multiple Elements, dass man das jetzt nach dem neuen Standard, ja, würde ich jetzt auch mal vermuten, weil da gibt es ja viel mehr an Guidance. Ne? Was man vorher hatte, war ja mehr oder weniger.
Ja, also ich würde, also mein eine erste Reaktion war, ich verstehe den Punkt aus der Praxis heraus natürlich sehr, das wird eine sehr, sehr spannende Sache sein, so ein Pattern of Performance, gerade für bestimmte industriespezifische Verpflichtungen, sage ich mal, muss ich das sicherlich auch noch so ein bisschen einpendeln. Die Frage ist aber jetzt aus einer Standardsetzerbrille, ist das eine konzeptionelle, wirklich Accounting-Frage, die wir uns hier irgendwie noch aneignen können? Gut, wenn weiter keine Fragen sind.
Faktisch ist das doch der Ausfluss der Integration der langfristigen Auftragsfertigung in den Standard. Also dieses Pattern of Performance ist doch, das, ich will jetzt nicht sagen in Sippenhaft, aber das ist doch das faktische Leben der langfristigen Auftragsfertigung in eher kürzeren Wertschöpfungszyklen. Also Transportwesen könnte betroffen sein. Wunderschönes Beispiel, ne? Von hier transportiert nach Japan mit Landtransport, Seetransport, wieder Landtransport. Wie ist denn in diesem Beispiel dann die Umsatzvereinnahmung?
Gut, dann danke ich für die Diskussion.
Dann bedanken wir uns bei Herrn Morich und freuen uns auf die nächste Diskussion.